Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Constanze Lehmann.
Herzlich willkommen. Die einen spenden, um soziale Ungerechtigkeiten oder Katastrophenfolgen zu mildern. Andere spenden an Organisationen, die die Gesellschaft verändern wollen. Gemeinsam ist den Spendern, sie tun es freiwillig. Weniger freiwillig spenden die Deutschen pro Jahr rund 80 Millionen Euro, wenn sie von Richtern oder Staatsanwälten eine Geldauflage bekommen. Verkehrssünder zum Beispiel. Christliches Vokabular ist im Verkehrsstrafrecht umgangssprachlich allgegenwärtig. Verkehrssünder können bei geringen Verstößen ein Bußgeld bezahlen und entgehen dadurch einem Prozess. Doch nicht nur das Vokabular ist christlich. Ein Wismarer Amtsrichter verdonnerte eine Autofahrerin, ihre Geldauflage an eine christlich-missionarische Organisation zu zahlen, die sich um Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern kümmert. Die Betroffene bat mit Verweis auf die negative Religionsfreiheit um eine weltanschaulich neutrale Alternative. Die Sünderin ist unsere Autorin Gabi Meyer. Für sie war der Fall Anlass, nach richterlicher Unabhängigkeit und Religionsfreiheit zu fragen.
Eine Geldauflage muss ich also zahlen. Überrascht hat mich allerdings die Organisation, an die ich das Bußgeld überweisen sollte. Die Christoffel-Blinden-Mission. So hatte es der Amtsrichter aus Wismar verfügt. In Vision und missionstheologische Leitsätze der Einrichtung heißt es:
Es gibt eine Wahrheit, die sich durch alle Zeiten hindurch bewährt hat und ewig besteht. Eine Wahrheit, die von Gott stammt, so dass den Grund allen Seins berührt, wer ihr verbunden ist. Diese Wahrheit ist das Reich Gottes mitten unter uns.
Über 80% der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind allerdings keine Kirchenmitglieder, glauben also wohl eher nicht an einen Gott. Wenn ein Richter dort nun verfügt, ein Bußgeld an eine strikt religiöse Organisation zu überweisen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein nichtgläubiger Mensch an eine Religionsgemeinschaft zahlen muss. Dabei haben Gerichte und Staatsanwaltschaften durchaus die Wahl. Beim Oberlandesgericht in Rostock wird eine Liste mit rund 600 Einrichtungen geführt, denen Richter und Staatsanwältinnen Bußgelder zuteilen dürfen. Ich bat den Richter um eine andere Organisation, wegen der negativen Religionsfreiheit. Ohne Erfolg, ich zahlte. Die Erfahrung war Anlass für meine Recherche. Darf ein Richter, eine Richterin verfügen, dass eine Geldauflage trotz Widerspruch an eine weltanschaulich fundamental positionierte Organisation gezahlt werden muss? Wie passt das zur im Grundgesetz garantierten Religionsfreiheit, die auch Freiheit von Religion bedeuten kann? Anna-Katharina Mangold, Professorin für öffentliches Recht und Verfassungsrecht an der Europa-Universität Flensburg, zur negativen Religionsfreiheit.
Ich darf also negativ abwehren, dass der Staat mich verpflichtet, an irgendeiner religiösen Praxis teilzuhaben.
Der Staat müsse, stellt Rechtsprofessorin Mangold klar, zu allen Religionen und Weltanschauungen einen gleichen Abstand halten. Denn anders als mancherorts immer noch vermutet wird, ist Deutschland kein christlicher Staat. Das war früher für die westdeutsche Justiz nicht so klar. Und bis heute gibt es eine lange Liste juristischer Auseinandersetzungen um die Frage, ob die christlichen Kirchen Sonderrechte beanspruchen dürfen. Da geht es um Kreuze im Gerichtssaal, um staatlich finanzierten Religionsunterricht, aber nicht finanzierten Ethikunterricht und um die privaten Lebensverhältnisse von Beschäftigten an kirchlich geführten Kitas und Krankenhäusern, auch wenn die Einrichtungen tatsächlich aus Steuergeldern und Beiträgen unterhalten werden. Jüngste Entscheidungen oberster Gerichte deuten allerdings darauf hin, dass etwa im Arbeitsrecht eine Sonderstellung der Kirchen nun auch von der Justiz kritischer gesehen wird. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern brachte die oppositionelle linke Fraktion das Thema Geldauflagen bereits mehrfach zur Sprache. Ein Problem, erkennt linken Politikerin Jacqueline Bernhard, beim Bußgeld für eine Organisation, die das Missionieren als ein wichtiges Anliegen sieht, nicht.
wenn der Beschuldigte auf keinen Fall einer solchen gegen seine Weltanschauung agierenden Verein überwiesen haben möchte, seine Geldzuweisung, kann er dem widersprechen, dann wird das Verfahren ordnungsgemäß weitergeführt.
Das bedeutet jedoch erhöhten Zeitaufwand und höhere Kosten, falls es nicht zum Freispruch kommt. Anders- und Nichtgläubige müssten also zusätzliche Mühen auf sich nehmen, wenn sie nicht an eine strikt christliche Einrichtung zahlen wollen. Dazu Jacqueline Bernhardt.
Die richterliche Unabhängigkeit geht hier über alles.
Für den Konflikt um die Bußgeldzahlung an eine strikt christliche Organisation spiele das alles gar keine Rolle, sagt Anna-Katharina Mangold.
Der wesentliche und springende Punkt ist, ob diese Organisationen gemeinnützig sind. Aus welchen Beweggründen die Vereinigungen und Einrichtungen diese gemeinnützige Tätigkeit erbringen, das ist ganz irrelevant für das Recht.
Die Flensburger Professorin sieht im Fall der Bußgeldzahlung in Mecklenburg-Vorpommern allerdings einen anderen Knackpunkt, nämlich,
dass ein Problem darin liegt, wenn einzelne Richterinnen und Richter die Entscheidung freihändig treffen können.
Die Transparenz bei der Verteilung von Bußgeldern ist in Mecklenburg-Vorpommern schon länger ein Thema. Zuletzt 2018 im Schweriner Landtag. Dazu die Oppositionsabgeordnete Jacqueline Bernhardt von der Linken.
Wir haben ja die Verpflichtung, dass das Richter und Staatsanwälte an das Oberlandesgericht in Mecklenburg-Vorpommern zu melden haben, wohin sie die Geldzuweisungen überweisen. Die Liste liegt uns vor aufgrund von kleinen Anfragen, wo wir nachgefragt haben, wer wie viel bekommt.
Nicht gelöst ist damit allerdings die Frage, die auch in anderen Bundesländern schon für kritische Nachfragen gesorgt hat. Wie kann man verhindern, dass eine Richterin oder ein Staatsanwalt etwa wegen persönlicher Beziehungen bestimmte Organisationen ungerechtfertigt bevorzugt? Im Bundesland Hamburg hat man bereits vor fast 50 Jahren eine Lösung gefunden. Dort gibt es einen sogenannten Bußgeldfonds, in den Geldauflagen eingezahlt werden. 2,3 Millionen Euro kommen im Schnitt jährlich zusammen. Vier Gremien mit je einem Richter, einer Staatsanwältin und einem Vertreter der Justizbehörde entscheiden über die Verteilung der Mittel. Die Gremien werden nach Herkunft der Bußgelder gebildet, also etwa Verkehrsdelikte oder Jugendstrafverfahren, erklärt Kai Wanzen, Sprecher des Oberlandesgerichts Hamburg.
Wir sind in Hamburg sehr froh, dass wir diesen Bußgeldfonds haben, weil die Verteilungsentscheidung selbst eben gerade nicht von dem einen Richter getroffen wird, sondern von einem unabhängigen Gremium.
Ein überzeugendes Verfahren. Auch zum Beispiel eine strikt christliche, gemeinnützige Organisation kann beantragen, aus einem solchen Fonds bedacht zu werden. Und diejenigen, die den Fonds mit ihren Bußgeldern füllen, werden nicht weltanschaulich unangenehm berührt.
In den meisten Bundesländern entscheiden die Staatsanwälte und Richter nach wie vor individuell, wohin das Bußgeld geht. Das Problem: immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Richter bestimmte Einrichtungen bevorzugen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In diesen Tagen ist Hochzeit des Spendensammelns. 20% des Jahresaufkommens kommen da zusammen. 5,3 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr privat für gute Zwecke gespendet. Das Spendenvolumen ist leicht gestiegen, aber die Zahl der Spender sinkt weiter. Da die Hilfsorganisationen ohne spendable Bürger und Unternehmen weniger Gutes tun können, professionalisieren sie das Spendensammeln weiter. Für knapp 17.000 Euro wird zum Beispiel ein zweijähriges berufsbegleitendes Studium Fundraising, Management und Philanthropie angeboten. Der erste Master dieser Art in Deutschland, heißt es auf der Website der Fundraising-Akademie. Thomas Klug wollte wissen, wie man die Bürger professionell am Gewissen und am Geldbeutel packt.
Das Weihnachtsgeschäft ist für Organisationen sehr, sehr wichtig.
Ein Geschäft namens Weihnachten. Es ist saisonal und beginnt lange vor den eigentlich dafür vorgesehenen Tagen. Es ist ein Geschäft, von dem alle profitieren können. Nötiges Geschick vorausgesetzt.
Es geht nicht darum, jetzt noch auf den letzten Drücker irgendwelche Mittel von Spenderinnen und Spendern, ich nenne jetzt mal das Wort, abzuziehen.
Mike Might, Fundraising Manager.
Darum geht es wirklich in dem seriösen Fundraising in Deutschland eben nicht, sondern wir weisen einfach darauf hin, dass es statistisch gesehen in diesem Bereich eine besonders hohe Spendenaffinität gibt und wir geben dann auch den Ratschlag, das eben tatsächlich zu nutzen.
Spendensammeln ist eine Wissenschaft, also fast. Es Es geht um etwas Großes, es geht um viel. Die Welt will gerettet werden, mindestens. Zu dramatisch sollte es nicht sein, nicht zu kämpferisch und vielleicht auch nicht zu realistisch, warnt Jan Oude-Ost, Kinder- und Jugendpsychiater und Mitglied der Skeptikergesellschaft.
Ich kann mir vorstellen, dass man mit so negativen Geschichten nicht so eine hohe Spendenbereitschaft hat, weil die Leute nicht so sehr bereit sind, sich mit negativen Geschichten auseinanderzusetzen. Wenn sie Bilder zeigen, die bei den Angesprochenen eher Ekel heraufbeschwören, dann führt das nicht dazu, dass die Leute spenden, dann wird das Ziel nicht erreicht. Das mag eine realistischere Darstellung der Wirklichkeit sein, aber es erreicht das Ziel nicht. Und damit ist ja niemandem gedient, weil die Spendengelder sollen ja im besten Falle dort landen, wo sie gebraucht werden.
Es geht um Geld, das ist realistisch. Doch wie kommt man daran, ohne Trickbetrüger oder Bankvorstand zu werden?
Das ist die Herausforderung, die es im Fundraising sowieso immer gibt.
Wie weit darf man gehen für das Geld und die gute Sache?
Was das seriöse Fundraising erreichen will, ist, Menschen für eine gute Sache, für ein Projekt zu gewinnen und sie langfristig an dieses Projekt zu binden. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich im Fundraising uns auch Methoden bedienen, die marketingähnlich sind, und auch der Bereich Marketing hat in der Fundraising-Ausbildung eine große Bedeutung. Nichtsdestotrotz haben wir da auch ganz klare ethische Grenzen, die uns von der Manipulation ganz weit entfernen lässt.
Mike Meid ist Referent und Studienleiter der Fundraising Akademie Frankfurt am Main, einer gemeinnützigen GmbH.
Das, was wir wirklich vermitteln, und das durchzieht sich eigentlich auch durch alle Ausbildungsgänge und auch durch die Studiengänge, ist eine Haltung. Nämlich den Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg zu geben, dass es wirklich darum geht, ja, es klingt jetzt sozialromantisch, aber wirklich ein Stück weit die Welt zu verbessern und Dinge zum Guten zu bewegen.
Letztlich braucht das Gute immer Geld, möglichst viel. Die Methoden, das zu bekommen, haben sich verfeinert. Zum Beispiel beim Geldsammeln mit einem Vordruck. Ein williger Spender kann sich selbst überlegen, wie viel er spenden will. Wenn allerdings schon Summen eingetragen sind, dann ist der Betrag gar nicht mehr so freiwillig gewählt, wie der Spender glaubt.
Dann steht da, man kann 20 Euro spenden, man kann 50 Euro spenden, man kann 100 Euro spenden und ein freies Feld. Aber dadurch, dass da schon Beträge stehen, traut man sich halt nicht 3 Euro hinzuschreiben, sondern schreibt dann eher 5 oder 10 hin mindestens. Oder man nimmt gleich die 50.
Jan Oude-Ost weiß auch, dass Menschen gern Geschichten hören. Die schaffen einen emotionalen Zugang zu den potenziellen Spendern.
Deswegen sind in Spendenbriefen zum Beispiel häufig auch Geschichten von irgendwelchen Kindern. Das soll uns dann emotional berühren. Das andere, was versucht wird, ist dann eine Beziehung herzustellen. Deswegen sind die Geschichten auch sehr persönlich und nicht irgendwie von 100 Kindern, die einen Schulabschluss erreicht haben, sondern von einem speziellen Kind. Wenn wir dann eine Beziehung zu diesem Kind aufgebaut haben, sind wir eher bereit, dazu zu spenden.
Der moderne Spender will freundlich umworben sein oder gar überzeugt werden. Die Spendenbüchse ist dabei kaum noch das Mittel der Wahl. Und wenn, dann erledigen das meist Agenturen, auch weil es an Ehrenamtlichen fehlt. Die Sammler bekommen einen Mindestlohn und Erfolgsprovision. Das macht den Ton der Werber manchmal etwas rau.
Es gab früher so zwei Welten, die einen waren gut, die anderen waren böse. Das sind die Guten waren immer die aus den gemeinnützigen Organisationen und die Bösen waren die Dienstleister, die immer die Dienstleistungen an die gemeinnützigen Organisationen verkauft haben. Das hat sich komplett gewandelt.
Die Fundraising-Akademie hilft mit ihrem Studienprogramm, egal wie der berufliche Werdegang der Teilnehmer später aussieht.
Und wir jetzt im Fundraising, in der Szene im Allgemeinen sowieso merken, dass die Durchmischung zwischen diesen unterschiedlichen Organisationsformen oder Dienstleisterformen ständig wechselt. Das heißt, jemand, der heute in einem gemeinnützigen Verein gearbeitet hat, hauptamtlich, kann in 2 Jahren in einer Stiftung arbeiten und ist vielleicht in 5 Jahren bei der Agentur, bevor er später wieder in die freie Wirtschaft geht und dort zum Beispiel den Bereich Corporate Social Responsibility verkörpert. All dies sind Dinge, die wir in der Fundraising Akademie ausbilden.
Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die Methoden, die Menschen dazu bewegen, Gutes zu tun, immer ausgefeilter werden. Eines ist sicher, der Bedarf an Spendengeldern wird irgendwie nicht kleiner. Und Spendern scheint es wichtiger zu werden, genau zu erfahren, wozu ihr Geld verwendet wird. Für seriöse Organisationen ist das kein Problem. Mike Meid.
Dort erlebt man auch gerade aktuell einen interessanten Wandel weg von der klassischen Einnahme-Ausgabe-Transparenz hin zur Wirkungsmessung, also zu gucken, was bewirkt eigentlich meine Spende. Und wenn ich Spenden sammle, und gar nicht mal unbedingt angebe, für welchen Zweck das Ganze ist und dann im Nachhinein nicht darüber informiere, was mit meiner Spende passiert ist, dann lande ich sehr, sehr schnell in der Unglaubwürdigkeit und das bemerken Menschen natürlich da draußen.